HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Am 23. April beginnen in Frankreich die Präsidentschaftswahlen. Der Staatspräsident wird in Frankreich direkt vom Volk gewählt. Doch wer das Rennen macht, zeichnet sich noch immer nicht ab. Laut Umfragen nämlich wird aller Voraussicht nach keiner im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erzielen. Die Franzosen sind überwiegend unzufrieden. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Es brodelt wegen allzu großer sozialer Ungleichheit, Korruption und den Terroranschlägen der letzten Zeit. Tiefe Gräben ziehen sich so durch die politischen Lager. Das Land ist insgesamt gespalten und immer mehr Wähler sympathisieren mit dem rechtsextremen Front National unter Marine Le Pen. Unsere Frankreich-Korrespondenten Kerstin Gallmeier, Barbara Kustolnik und Marcel Wagner waren in verschiedenen Regionen in Frankreich unterwegs. Sie haben kurz vor der Wahl mit Bauern, Bürgermeistern und Unternehmern gesprochen, dabei die Spur des Front National verfolgt oder versucht, eine Spur der Sozialisten zu finden.
Sonja, Malika und Amel sitzen in der Sonne vor den trostlosen Wohnblöcken der Trabantenstadt Toulouse-Bagatelle. Vor den drei jungen Müttern, Anfang 20, Französinnen mit maghrebinischen Wurzeln, stehen ihre Kinderwagen. Und trotzdem sagen sie nüchtern, träumen, das können sie sich nicht erlauben. Dass der nächste Präsident daran etwas ändern wird, glauben sie auch nicht. Für die Wahlen interessieren sie sich kein bisschen, schnaubt Sonja, stellvertretend für die beiden anderen.
Sie sind alles Lügner, Manipulierer, Profiteure, nein.
Auch in diesem Vorort, wie in den vielen Vororten großer Städte, sei es Marseille oder Paris, fühlen sie sich abgehängt, im Stich gelassen.
Wir kommen immer an letzter Stelle. Wir haben zwar einen französischen Pass, stammen aber aus Algerien. Wir zählen nicht. Die stecken uns nicht umsonst hierhin.
Die Cité Bagatelle und Montmirail gelten als schlimme Pflaster. Der Taxifahrer, der Fremde dorthin bringen soll, will die genaue Adresse wissen, weil...
Bagatelle. Das ist ein sensibles Viertel. Da geht es hoch her. Das ist gefährlich. Ich fahre da nicht rein. Die werfen Steine auf mein Auto.
Auch Mohamed Merah kam aus diesen Problemvororten von Toulouse. Vor 5 Jahren hat der islamistische Attentäter aus Hass auf Juden und Frankreich in Toulouse 3 Soldaten getötet. Später griff er eine jüdische Schule an und erschoss dort einen Lehrer und 3 kleine Kinder. Die Mutter eines der toten Soldaten, Latifa ibn Ziaten, kämpft seit dieser Zeit um die verlorenen Kinder der Banlieues, der Ghettos. Dagegen, dass sie in die Gewalt abdriften, sich radikalisieren. Sie geht in Schulen, zu Müttern und in Gefängnisse. Dort erzählt sie die Geschichte ihres Sohnes, eines französischen Muslims, der Frankreich beschützte und dafür erschossen wurde.
Ich muss diese Geschichte erzählen, weil die Terroristen vom Islamischen Staat ernähren sich von der Hoffnungslosigkeit und vom Unwissen dieser Kinder. Ich sage ihnen, wenn ich den Kindern im Klassenzimmer von meinem Sohn erzähle, ist es totenstill. Manche weinen und viele Kinder sagen mir danach, danke, Madame, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben. Sie umarmen mich, drücken mich. Danke, Madame.
Merci, Madame. Merci.
Der Toulouser Universitätsprofessor Serafin Alava forscht seit langem über Radikalisierung. Natürlich seien die Jugendlichen in den abgehängten Vierteln besonders anfällig für die Halsversprechen der Islamisten, sagt er.
Es gibt dafür eine sehr schöne Formel. Ich habe nichts zu tun, also habe ich nichts zu verlieren. Das trifft auf viele dieser Jugendlichen zu. Deshalb sind sie leichter zu solchen Taten zu verführen.
Haben Sonja, Malika und Amal nicht Angst, dass ihre Kinder sich auch radikalisieren könnten, bei all der Hoffnungslosigkeit, die in den Vierteln herrscht? Sehr große Angst sogar, nickt Sonja. Und Malika ergänzt,
sie sind jetzt schon in der Defensive, wenn sie aufwachsen. Schauen Sie sich doch an, unsere jungen Leute werden ständig von der Polizei kontrolliert, nur weil sie arabisch aussehen. Die haben jetzt schon eine Wut auf die Polizei, das wird nicht besser werden.
Was also tun, wenn die Politik sie im Stich lässt? Und was, wenn Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National die Wahl gewinnen sollte? Amal rollt die Augen, aber Malika findet das gar nicht schlimm.
Ich ziehe den Front National den anderen Parteien vor. Die anderen tun nur so, als ob sie sich für uns interessieren. Bei Marine Le Pen wissen wir, sie hasst uns, aber sie ist wenigstens ehrlich.
Au moins, elle, elle est franche comparée aux autres.
Prochain arrêt, Tulle, Préfecture.
Die 5 Stunden dauert es von Paris aus mit Zug und Bus nach Tulle, länger als ans Mittelmeer. Die 15.000 Einwohnerstadt liegt tief im französischen Nirgendwo, im Département Corrèze, in der Mitte des Landes. Umgeben von saftig grünen Hügeln, auf denen die hellbraunen Limousin-Rinder viel Platz zum Grasen haben. Genauso weit weg wie die Hauptstadt scheint hier Mitte März auch der Wahlkampf. Auf dem Mittwochsmarkt verteilt niemand Flyer, von keiner einzigen Partei sind Wahlkämpfer unterwegs, von keinem Kandidaten Plakate zu sehen. Auch die 60-jährige Nanu stimmt die Lage ein paar Wochen vor der Wahl nicht gerade euphorisch.
Es ist schwer, den Wahlkampf zu verfolgen, vor allem, wenn jeden Tag neuer Schmuh ans Tageslicht befördert wird.
Sagt die Erdbeerverkäuferin mit den rot gefärbten Haaren.
Wenn man uns kleinen Arbeitern strenges Sparen in Aussicht stellt, die Rente immer weiter hinausschiebt, dann sind wir sehr beunruhigt.
Nanu will es zwar nicht laut sagen, aber sie wird, so deutet sie an, ihre Stimme der einzigen Frau unter den Präsidentschaftsbewerbern geben, der rechtsextremen Marine Le Pen. Dabei ist Tulle eigentlich die Hochburg von jemand ganz anderem. Dessen Geist ist auf den Gängen des Rathauses von Tulle deutlich zu spüren. Das Treppenhaus in der Mairie ist moosgrün gestrichen. Farbenfrohe, abstrakte Landschaftsbilder schmücken die Wände. Hinter dem Schreibtisch des sozialistischen Bürgermeisters Bernard Combes hängt ein Foto des Noch-Präsidenten. François Hollande war 8 Jahre lang Bürgermeister von Tulle. Bernard Combes, sein Nachfolger, bedauert es sehr, dass der Staatspräsident nicht noch einmal antritt.
Ich habe es mit großer Traurigkeit zur Kenntnis genommen, dass die Bedingungen, die er sich erhofft hatte, nicht gegeben waren, zu dem Zeitpunkt, als er seine Entscheidung getroffen hat. Vielleicht hat er sie ein wenig zu früh getroffen. Präsident Hollande wäre für mich derjenige gewesen, der am besten die vereinte und vielfältige Linke für eine zweite Amtszeit hätte vertreten können.
Die vereinte Linke, eine Idealvorstellung, die derzeit sehr weit von der Realität entfernt ist. Hollande, dessen Wahlkampf deutlich linker war als seine Präsidentschaft, hinterlässt tiefe Risse bei seinen Wählern. Vor allem die sozialliberale Reform des Arbeitsrechts und die Debatte um die Aberkennung der französischen Staatsbürgerschaft für Terroristen mit 2 Pässen haben viele Linke dem Staatsoberhaupt nicht verziehen. Selbst in seiner Wahlheimat, in der ihn viele persönlich kennen und auf Du mit ihm sind, ist man enttäuscht.
Er hat viel gesagt, was er am Ende aber gar nicht umgesetzt hat.
Meint diese junge Frau, die 2012 für Hollande gestimmt hat.
Wir sind schon enttäuscht. Vielleicht hat er sein Bestes gegeben, aber wir sind mit dem Ergebnis seiner Amtszeit nicht zufrieden.
Auch die aktiven Sozialisten in Tulle sind zersplittert.
Wir Sozialisten fühlen uns hier wie Waisenkinder,
sagt Alain Ballet, der für das Département Corrèze in der französischen Nationalversammlung sitzt. Die eine Hälfte tendiert zum unabhängigen, sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron. Die anderen, zu denen auch Alain Ballet gehört, unterstützen den offiziellen Sozialistenkandidaten Benoît Hamon und dessen unverkennbar linkes Programm. Gerade der aber hatte als Frondeur, als innerparteilicher Kritiker Hollande das Präsidentsein ziemlich schwer gemacht. Auch deshalb läuft die Mobilisierung der Wahlkämpfer hier in Tulle schleppend.
Die Parteimitglieder sind desorientiert. Einige haben ihren Kandidaten verloren, in den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt haben. Andere finden sich nicht mit dem Kandidaten ab, der durch die Vorwahl bestimmt worden ist. Sie erkennen, dass die sozialistische Partei beschädigt ist.
Und Benoît Hamons Chancen, Frankreichs nächster Präsident zu werden, im Gegensatz zu denen Emmanuel Macrons, verschwindend gering sind. Christine, Ende 70 und glühende Linkswählerin aus Tulle, ist sich aber sicher, die Linke ist noch nicht ganz verloren.
In letzter Zeit gab es viele, die nicht die Favoriten waren und doch gewonnen haben. In Großbritannien, in den USA, es gab ständig Überraschungen. Auch in Frankreich ist das möglich.
Die Felder des Hofes der Familie Chevrel erstrecken sich über sanfte Hügel der kleinen Gemeinde Saint-Aubin-du-Cormier. Hier öffnet sich Frankreich in Richtung Westen und die Bewohner nennen sich bereits Bretonen. Patrice, der Hoferbe, bleibt mitten auf der Weide stehen und reißt etwas Klee aus dem Boden.
Mit dem Klee düngt sich die Weide quasi selbst. Der Klee hat die Eigenschaft, den Stickstoff aus der Luft zu binden und festzuhalten.
6-7 Mal im Jahr könne er so die Kühe auf dieselbe Weide schicken, strahlt der Landwirt. Angesichts der niedrigen Milchpreise sei das die einzige Chance zu überleben.
Wir schaffen es ja nicht, Einfluss auf den Preis zu nehmen, also müssen wir die Ausgaben reduzieren. Und die Ausgaben, das ist zuallererst das Futter.
Die Familie Chevrel hat schon manche Krise in der Landwirtschaft erlebt. Patrice führt den Hof jetzt in der 4. Generation. Als er einstieg, vor 16 Jahren, da stürzten die Preise für Schweinefleisch ins Bodenlose. Jetzt ist es der Milchpreis, der viele Bauern dazu zwingt, ihre Höfe aufzugeben.
Vor 30 Jahren gab es hier 30 Höfe. Die einzelnen Höfe werden größer, viele Bauern sind ohne Nachfolger in Rente gegangen. Heute sind, glaube ich, noch 8 Höfe übrig. Es sind vor allem Milchbauern.
Wie viele seiner Kollegen hat sich auch Patrice an den Protesten beteiligt, die in den vergangenen Monaten und Jahren Frankreich in Aufruhr versetzt haben. Aus Solidarität, wie er sagt, denn der eigene Hof laufe einigermaßen gut. Obwohl seine Mutter, Solange Chevrel, der man die 45 Jahre harte Arbeit als Landwirtin kaum ansieht, etwas widerspricht.
Letztes Jahr mussten wir einen ganzen Monat lang die Milch in eine Grube schütten. Wir haben zu viel produziert. 10.000 Liter haben wir einer karitativen Einrichtung geschenkt. Aber der Rest musste in die Grube.
Grund war die Milchquote der EU. Hätte die Familie Chevrel mehr Milch abgesetzt, hätte sie sogar eine Strafe zahlen müssen, statt Geld zu verdienen. Von der EU-Feindlichkeit, mit der im Wahlkampf ganz rechts Marine Le Pen und ganz links Jean-Luc Mélenchon punkten wollen, will Patrice Chevrel dennoch nichts wissen.
Das Projekt Europa ist längst nicht vollendet. Wir müssen unbedingt vorankommen bei den Themen Umwelt, Soziales oder bei den Steuern. Ich sage nicht weniger Europa, ich sage viel mehr Europa.
Mit dieser Haltung ist Patrice Chevrel eher auf einer Linie mit dem jungen, unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron. Das Problem sehen beide im ungleichen Wettbewerb, weil innerhalb Europas unterschiedliche Standards gelten. Und die Sache mit den Milchquoten der EU drängt bei den Chevrels ohnehin nicht mehr so sehr. Yannick, der Bruder von Patrice, hat sich gerade dazu entschieden, seinen Polizistenjob an den Nagel zu hängen und mit in den Hof einzusteigen. Seine Familie darf dadurch nun 100.000 Liter mehr Milch im Jahr produzieren.
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Ich bin zu meinen Wurzeln, zu meinen Werten zurückgekehrt.
Erzählt Yannick, der in seinen Gummistiefeln und seinem Parka das Gefühl vermittelt, nie weg gewesen zu sein.
Als ich für die Polizei gearbeitet habe, mussten wir immer wieder feststellen, dass die Justiz unsere Arbeit untergräbt. Wir haben Kriminelle festgenommen, die dann wieder freigelassen oder kaum bestraft worden sind.
Auch Yannick kann mit der rechten Marine Le Pen, die genau solche Missstände anprangert und gleichzeitig die Landwirte mit nationalistischer Heimattümelei und horrenden Hilfsversprechen umgarnt, nichts abgewinnen.
Das ist doch ein künstliches System. Wir wollen viel lieber von dem leben, was wir verkaufen, als Hilfen von den einen oder den anderen zu bekommen.
Wen die Chevrels wählen wollen, wissen sie noch nicht. Nur eins ist klar, meint Yannick.
Wir stimmen eher für einen bodenständigen Kandidaten und nicht für einen Extremen. Im ersten Wahlgang wird es viele Proteststimmen für die Extremen geben. Aber im zweiten Wahlgang kommen sie normalerweise nicht weit.
Das Fenstal liegt ganz im Osten des Landes, in Lothringen, nur einen Katzensprung entfernt vom Saarland und Luxemburg. Wie Denkmäler wirken die alten Industrieanlagen in den kleinen Städten Florange, Uckange und Ayange. Lange haben Bergbau und Stahlindustrie hier floriert und zogen Einwanderer aus Italien, Portugal und dem Maghreb an. Auch Franzosen kamen aus allen Ecken der Republik zum Arbeiten ins Fenstal.
wie Pierre. Heute ist er längst in Rente, genießt seinen Ruhestand mit Haus und Garten. Hin und wieder fährt er ins Zentrum der 15.000 Einwohnerstadt Ayange und stellt fest:
Es hat sich hier wirklich viel verändert. In Ayange war es mal ganz lebendig. Es gab nicht nur ein Stahlunternehmen, hier war alles voll mit Industrieanlagen. Jetzt ist es tot hier.
Etwas weiter östlich, in Florange mit seinen 12.000 Einwohnern, wirkt es um die Mittagszeit noch ausgestorbener. Viele Geschäfte in der Hauptstraße stehen leer. In einem tristen, zweistöckigen Flachbau hat Gewerkschafter Frédéric Weber sein Büro. Von seinem Fenster aus sieht der 43-Jährige die Verwaltungsgebäude seines Arbeitgebers, ArcelorMittal. Der internationale Stahlriese ist noch immer der größte Arbeitgeber in Florange, auch wenn vor ein paar Jahren die letzten Hochöfen stillgelegt wurden. Gekündigt wurde zwar niemandem, aber trotzdem sind seitdem 1500 Arbeitsplätze verloren gegangen, klagt Gewerkschafter Weber. Und das alles, obwohl der derzeitige Präsident François Hollande noch als Wahlkämpfer hierher kam und versprochen hatte, den Standort zu retten. Das kleine Florange ist zum Symbol des Niedergangs der lothringischen Stahlindustrie geworden. Im Fenchtal, wo die Arbeitslosigkeit mit etwa 20% extrem hoch liegt, ist die Situation gerade auch für die Jungen besonders schwierig. Gérard hat deshalb beschlossen zu helfen. Was die sozialistische Regierung Frankreichs gegen die Jugendarbeitslosigkeit gemacht habe, ist nicht genug gewesen, findet Gérard. Und wenn er an die Präsidentschaftswahl denkt, dann schwant ihm nicht unbedingt Gutes.
Es gibt schon einen beträchtlichen Teil an jungen Wählern, die sich angezogen fühlen von den Slogans, die die extreme Rechte ausgibt. Das macht mir Angst.
Schon jetzt regiert in Gérards Stadt Ayange ein Front National-Bürgermeister. Vor 3 Jahren wurde er gewählt. Seitdem weht vor dem Rathaus keine Europaflagge mehr. 5 Kilometer weiter, in Florange, ist auch Stahlgewerkschafter Frédéric Weber wegen der Wahl beunruhigt.
Ich sorge mich um die Zukunft meines Landes. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Was ich nicht will, ist, dass die Franzosen im zweiten Wahlgang zwischen Pest und Cholera wählen müssen. Wenn Fillon und Le Pen in die Stichwahl kommen, kann ich nicht sagen, für wen ich stimme, wenn ich überhaupt wählen gehe.
S'il y avait Fillon Le Pen au deuxième tour, moi je suis incapable de vous dire pour qui je vais voter. Si j'irai voter.
Das zweistöckige, verspiegelte Bürohaus der Firma von Eric Bellil liegt in einem kleinen Gewerbegebiet an der Ringautobahn von Nord. Von der salzig frischen Luft des nahen Atlantiks ist hier wenig zu spüren. Zu viele Autos rauschen über die nahe Straße. Eric Bellil, ein zurückhaltender, freundlicher Endfünfziger mit Wollschal und beiger Korthose, führt seinen Besuch nicht ohne Stolz durch den Betrieb, den er selbst in rund 30 Jahren aus dem Nichts aufgebaut hat.
Unser Tätigkeitsbereich, das sind Druckeranlagen und Kopiergeräte. Wir beliefern damit den ganzen Westen Frankreichs. Mittlerweile fast 5000 Kunden, die jeden Tag fleißig klicken. So verdienen wir unser Geld.
Neben dem großen Konferenzraum lässt sich Eric gemeinsam mit Vincent Lecker, seinem Mann für Service und Logistik, in einer geräumigen Nische in ein gemütliches Ecksofa sinken. Während im aktuellen Wahlkampf viel über Ungleichheit, über schlechte Arbeitsbedingungen, über die Raffgier von denen da oben geschimpft wird, hat der Selfmade-Mann angesichts der nahenden Rente eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen.
Ich hätte für einen richtig guten Preis an meine Konkurrenten verkaufen können. Aber dann habe ich überlegt, dass es eigentlich die gesamte Belegschaft war, die mir geholfen hat, mein Unternehmen weiterzubringen. Und dass, während ich eine ungeheure Rente einstreiche, ein Drittel meiner Angestellten gefeuert würde. Da habe ich mir gesagt, das geht nicht.
Für deutlich weniger Geld, gut ein Drittel, hat er seine Firma deshalb den eigenen Mitarbeitern zum Kauf angeboten. Vincent Lecaire, der vor 9 Jahren seine Ausbildung hier im Unternehmen begonnen hat und mit der Zeit so etwas wie die rechte Hand seines Chefs geworden ist, stand plötzlich vor der Wahl, auch sein Kompagnon zu sein.
Wir haben uns gefragt, ob wir überhaupt die Kompetenzen haben und auch die Lust. Ein Unternehmen zu verwalten ohne Verantwortung, das ist etwas anderes, als daran beteiligt zu sein.
Doch am Ende, meint Vincent, habe sich die Frage gar nicht mehr gestellt. Diese Verantwortung zu übernehmen, das seien sie ihrem Chef, ihrem Vorbild, einfach schuldig gewesen. Für Politik, erzählt Vincent, interessiere er sich nicht besonders, aber das ewige Schlechtreden im Wahlkampf, das Schimpfen auf die Wirtschaft, das sei nicht die Wirklichkeit in Frankreich, die er auch dank seines Chefs habe erleben dürfen. Éric Bellil schüttelt den Kopf, wenn er auf den aktuellen Wahlkampf und den Frust seiner Landsleute zu sprechen kommt, der sich in den steigenden Chancen der rechten Populistin Marine Le Pen äußert.
Le responsable est tout trouvé.
Sie haben für alles Mögliche die Schuldigen gefunden, nämlich die Einwanderer, und zwar nur die Farbigen.
Les émigrés de couleur.
Er, der Vorbildunternehmer, der einst als Flüchtlingsjunge nach Frankreich gekommen ist, behält sein freundliches, mildes Lächeln, sogar wenn er über den Front National spricht. Dabei ist sein Unmut über Marine Le Pen groß.
Il faudrait qu'une bonne fois pour toutes elle passe.
Sie müsste es tatsächlich einmal schaffen. Das hört sich vielleicht komisch an, aber dann würden die Franzosen endlich sehen, was für eine Art von Politik sie machen will, damit man dann davon für hunderte von Jahren nichts mehr hören will.
Der musikalische Empfang am Bahnhof von Reims könnte fröhlicher ausfallen. Vivaldi in A-Moll drückt schon etwas aufs Gemüt. Aber Reims sei nun mal die Stadt der Märtyrer, sagt Bürgermeister Arnaud Robinet, ein konservativer Republikaner.
Reims, il est clair qu'il y a eu une augmentation.
Es ist klar, dass es auch in Reims immer mehr Wählerinnen und Wähler gibt, die den Front National wählen. Vor allem in den Stadtvierteln der sogenannten Classe Populaire, also der einfachen Leute, da liegt dabei 20% und mehr. Diese Leute haben früher links, die Kommunisten, gewählt und sich nun dem FN zugewandt. Was natürlich mit Fragen wie der Einwanderung und der inneren Sicherheit zu tun hat.
Parfois problème d'immigration.
Roger Paris, einer von drei Stadträten des Front National, empfängt mangels eines Parteibüros in seiner Privatresidenz. Was sind das für Wähler des Front National in Reims?
Les électeurs qui votent pour le Front National actuellement sont tout d'abord les ouvriers.
Unsere Wähler sind vor allem die Arbeiter, die bis gerade die Linke gewählt haben und die sich von ihr verraten fühlen, wegen der Globalisierung und ihres Ultraliberalismus.
Bei den letzten Regionalwahlen 2015 kam der FN unter den Arbeitern in ganz Frankreich auf 51%, ein historisch hoher Wert. Auch in Reims wählen viele ehemalige Arbeiter nun den FN. Früher haben die meisten von ihnen nur eine Partei gekannt, die Kommunisten. Bis 2014 regierten sie sogar in einer Koalition die Stadt. Was ist aus den Kommunisten in Reims geworden? Das Büro der Kommunistischen Partei, ein ehemaliger Tante-Emma-Laden mit vergitterten Scheiben, liegt in der Altstadt, direkt neben den Resto du Coeur, wo Menschen in Not Lebensmittelhilfen bekommen. Der Ortsvorsitzende Cédric Latuada öffnet die Tür. Was sagt er zu dieser These, dass sich die ehemaligen Wähler der Kommunisten dem FN zugewandt haben, weil ihnen die kommunistische Partei keine Heimat mehr bot?
Wir haben das Volk nicht komplett verloren. Wir sind immer noch da. Aber es stimmt schon. Die Welt hat sich stark verändert. Die großen Industriebetriebe mit 2000 und mehr Beschäftigten sind verschwunden. Die Arbeiterschaft, aus der die Kommunisten ihre Wählerschaft rekrutiert haben, gibt es fast nicht mehr und auch die Arbeiterviertel nicht.
Als die kommunistische Partei mit der Sowjetunion zusammenbrach, brach auch der politische Rahmen weg, der die Arbeiterschaft zusammengehalten hatte. Übrig geblieben sind Angst vor Abstieg, Ausgrenzung und Ausländerfeindlichkeit, der perfekte Nährboden für die Extremisten des Front National. Buslinie Nummer 4 führt in ein Stadtviertel, das als sensible Zone gilt. Orgeval. 6.000 Einwohner, 17 verschiedene Nationalitäten. Früher haben hier hauptsächlich die französischen Arbeiter aus den umliegenden Fabriken gewohnt. Heute dominieren Satellitenschüsseln an den Balkonen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 35%. In einem vergitterten Fußballfeldkäfig spielen kleine Kinder. Auf dem Parkplatz steht ein ausgeweideter Pkw. Im Stadtteilbüro von Orgeval kämpft die Direktorin Marie Chaput gegen die Vorurteile. Hier gäbe es nur Kriminalität und Drogen. Und wie ist es hier mit dem Front National? Was sind die Beobachtungen von Marie Chaput?
Der Front National ist auch hier. Er ist überall, natürlich. Früher haben die Leute die Kommunisten gewählt. Jetzt wählen sie den Front National. Diese Partei scheint zuzuhören. Die Menschen finden sich darin wieder. Meiner Meinung nach ist das eine Falle.
In Orgeval sind sie gespannt, wie die Präsidentschaftswahl ausgeht. Und Marie Chapuis erwartet nichts Gutes.
Aber on peut craindre pour nous tous.
Wirklich. Wenn es zum Duell zwischen dem stockkonservativen Fillon und der rechtsextremen Le Pen kommen sollte, dann wird es schlimm. Man kann sich schon fürchten.
Mais oui, y a de quoi craindre. Das ist certain.
Das traurig klagende Cello im Bahnhof von Reims, es hallt noch lange nach.
Unsere Frankreich-Korrespondenten Kerstin Gallmeier, Barbara Kustolnik und Marcel Wagner waren in Frankreich unterwegs, das sich so kurz vor der Wahl, die am 23. April beginnt, als ein tief gespaltenes Land gezeigt hat. hr-info, die Reportage, können Sie nachhören auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.